alles, was vorher gelaufen ist, werde ich abstreiten. Ich nie gesagt, alles Medienmanipulation. Es ist ja, eigentlich ist Weihnachten und ich werde dauernd gefragt, ob ich totalen Stress hätte. Und ich sage eigentlich jedes Mal so, nee, für mich ist Weihnachten tatsächlich so die entspannteste Zeit im Jahr, predigtmäßig. Also ich habe überhaupt keine anderen Predigteinladungen im Dezember gehabt, habe ich eigentlich auch noch nie gehabt und dieses Jahr war da keine Ausnahme. Es fallen Gottesdienste aus, weil sie auf Feiertage fallen und wir haben ja schlichtweg keine seltsamen Weihnachtsfeiern. Und das finde ich total schön, wenn ich so andere Kollegen treffe, die sind dann irgendwie Weihnachten rum immer irgendwie völlig ausgebrannt und wir sind total fertig von allem, was sie da machen müssen. Und bei mir ist das nicht so und das finde ich echt richtig schön. Ich halte noch nicht mal jedes Jahr eine Weihnachtspredigt, das heißt, jetzt habe ich so 2, 3, 4 Mal hintereinander habe ich es gemacht, aber heute werde ich es nicht machen, weil das so an mir vorbeigegangen ist, dass ich, also heute Morgen, mir schon den Weihnachtssong von Sido angehört habe, um ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen, aber es hat nicht geklappt, ich weiß auch nicht, was ich daran falsch gemacht habe. Hatte gedacht, das wird mich jetzt völlig aufbauen, dieses Agro-Berlin-Zeug, aber nein, das hat mich nicht in Weihnachtsstimmung gebracht. Also ich bin nicht in Weihnachtsstimmung und ich habe keine Weihnachtspredigt, aber ich denke die ganze Zeit schon an die visionäre Neujahrspredigt. Man muss ja, sagt fast jedes Buch der Gemeindebauliteratur, den ersten Gottesdienst im neuen Jahr darauf verwenden, die Vision zu legen und eine visionäre Predigt zu halten. Das habe ich auch mir über Jahre vorgenommen und es hat, glaube ich, nicht so wirklich funktioniert, weil meine Inspiration sich leider nicht an den jahreszeitlichen Zyklus hält, sondern da immer Kabolz schlägt und dann konnte es immer passieren, dass ich am Jahresanfang eine ganz andere Predigt hatte. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall am Jahresende die Inspiration, was Visionäres zu predigen und ich glaube, ich werde mir das einfach mal rausnehmen und das Christkind in der Krippe lassen und stattdessen ins Alte Testament zu gehen. Komischerweise ist eigentlich seit Jahren, wenn ich über visionäre Predigten nachdenke, fällt mir immer nur eine Geschichte ein. Normalerweise habe ich hoffentlich eine etwas größere Bandbreite, aber was das angeht, dieses Thema, ist es irgendwie immer das Gleiche. Ich denke immer an 1. Samuel 17, ganz bekannte Geschichte, die in jeder Kinderbibel auftaucht, die Geschichte von David und Goliath. Genau. Ihr müsst jetzt immer irgendwie Filmmusik-Sachen da machen, wenn ich entsprechende Punkte habe. Und es ist auch wirklich eine total ermutigende und herausfordernde Stelle. Also manchmal hat man keinen Bock mehr darüber nachzudenken, weil man das so oft gehört hat und es so viele Predigten darüber gibt. Und wenn ihr im frommen Lager groß geworden seid, dann habt ihr ja mit Sicherheit auch die Story in euren Kinderbibeln gehabt und habt die ganzen Bilder davon, wie Goliath und David sich da gegenüberstehen und diese Sache mit der Steinschleuder passiert und Goliath ist tot. Wobei ich jetzt so ein bisschen vorgegriffen habe. Also eigentlich war die Situation so, deswegen kann ich auch immer keine Witze erzählen, weil ich mal mit der Pointe anfange und nachher warten dann alle Leute drauf, dass der Lacher kommt und dann ist es doch nur ein Rohrkrepierer. Das wollte ich euch mal vormachen. Ja, okay, das war die Predigt. Schönen Dank. Also es war Situation, Israel hatte mal wieder Krieg mit den Philistern dieses Mal. Und die stehen sich also, die Heere stehen sich gegenüber, wie jeder hat so seinen Berg für sich und in der Mitte ist eine Senke. Und die Philister kommen auf eine bombastische Idee. Die haben einen Mann, der ist groß. Der ist also nicht nur ein bisschen groß, sondern der ist groß, groß. Wie ich gelesen habe, war er ungefähr so irgendwas zwischen 2,50 Meter und 3,20 Meter groß. Also echt eine absolute Mutation von einem Mann. Und das in einer Zeit, wo die Leute sowieso bloß wie 1,60 oder sowas geworden sind, da war der vielleicht doppelt so groß wie ein Israelit, der normal groß war. Und jeden Morgen kommt jetzt also dieser Goliath aus dem Lager raus und stellt sich in die Senke und sagt, ich habe eine richtig gute Idee, warum sollen wir uns alle gegenseitig den Kopf einschlagen? Wir machen das lieber so, dass wir es Mann gegen Mann regeln. Ich bin ein Philister und ihr schickt mir einen Israeliten raus und wenn der mich fertig macht, dann wollen wir Philister Sklaven der Israeliten sein. Aber wenn ich den fertig mache, dann werdet ihr unsere Sklaven sein und euer Land gehört uns. Und wie man sich vorstellen kann, gab es nicht besonders viele Freiwillige für diese Aufgabe. Wenn du dir das denkst, du musst da gegen so einen Typen antreten, der ist doppelt so groß wie du, sein Schwert ist entsprechend doppelt so lang wie deins und da will man eigentlich das nicht so gerne machen und wünscht sich so die alten Zeiten traditioneller Kriegsführung wieder herbei, wo ein Heer gegen ein anderes steht und nicht ein Mann gegen einen anderen. Ja, und so kam es, dass Goliath also jeden Tag einmal morgens, einmal abends dann in die Senke getreten ist und Israel verspottet hat und denen die schlimmsten Namen gegeben hat. Da waren Tiernamen noch die harmlosesten und grauenhaft über sie hergezogen ist und gelästert hat und sagt, jetzt komm doch mal einer raus irgendwie, damit wir die Sache endlich regeln können. Und ganz Israel sitzt in den Zelten und halten sich die Ohren zu und wollen nicht mehr hören, was dieser Goliath über sie auskübelt. Aber es ist trotzdem jeden Morgen und jeden Abend das gleiche Spektakel. Und dann stelle ich mir die Story so vor, irgendwann kommt der Tag X und der kleinste der Israeliten, David, kommt von seinen Schafen, sieht Goliath, wird von heiligem Zorn erfüllt, sagt, ich nehme den Job an, nimmt sich 5 Steine in seine Hirtentasche, holt seine Schleuder raus, geht Goliath entgegen, packt den Stein in die Schleuder, macht einmal, zack, der Stein trifft, Goliath ist tot und David hat gewonnen. Und das ist natürlich ein großer Moment, ne? Das ist der absolute Hammer und ich finde, das hat so eine visionäre Bedeutung, ne? dass es möglich ist, mit geringen Möglichkeiten das zu schaffen, was du dein Leben lang nicht geschafft hast. Ich meine, bei jedem von uns gibt es so Sachen, wo du gegen kämpfst, vielleicht schon seit Jahren und die du nicht unter die Füße kriegst. Aber die ganze Botschaft der Geschichte ist, es ist möglich, mit dem bisschen an Möglichkeit, was du hast, alles zu überwinden, was in deinem Leben ist, wenn Gott bei dir ist. Das hat mich immer total aufgebaut. Und irgendwie habe ich mir David immer so vorgestellt, als jemanden, der das alles nur aus den allerbesten Motiven macht. Ich dachte immer, David ist ja ein Patriot, natürlich auch so ein bisschen da für Israel eintreten. Und ich dachte mir, er ist jemand, der total irgendwie hinter Gott her ist und das für Gott macht. Und ich hatte immer gedacht, dass er eigentlich nur edle Motive hat, die ihn dazu antreiben, diesen Goliath zu töten. Und jetzt habe ich die Geschichte nochmal gelesen und ich war schockiert. Ich war schockiert zu sehen, dass dieser Mann menschlicher ist, als ich es mir vorgestellt habe. Ein bisschen bevor er den Philister umbringt, heißt es hier, 1. Samuel 17, Abvers 23, während David noch mit seinen Brüdern redete, trat gerade aus den Reihen der Philister ihr Vorkämpfer, der Philister namens Goliath aus Gath, hervor. Er rief die gewohnten Worte und David hörte es. Als die Israeliten den Mann sahen, hatten sie alle große Angst vor ihm und flohen. Sie sagten, habt ihr gesehen, wie dieser Mann daherkommt? Er kommt doch nur, um Israel zu verhöhnen. Wer ihn erschlägt, den wird der König sehr reich machen. Er wird ihm seine Tochter geben und seine Familie wird er von allen Steuern Israels befreien. Wow, das ist ein Preis. David fragte die Männer, die bei ihm standen, was wird man dem Mann tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel wegnimmt? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Die Leute antworteten ihm dasselbe. Das und das wird man dem tun, der ihn erschlägt. Sein ältester Bruder Eliab hörte, wie er mit den Männern rede und wurde zornig auf David. So typisches Familienleben eines Mannes Gottes. Er sagte, wozu bist du denn hergekommen? Wem hast du denn die paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne doch deine Keckheit und die Bosheit in dir. Du bist nur hergekommen, um den Kampf zu sehen. David erwiderte, etwas maulend, was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Ich habe doch nur gefragt. Dann wandte er sich von ihm ab und einem anderen zu und fragte ihn dasselbe. Die Leute antworteten ihm wie beim ersten Mal. Das ist so das, was man dann manchmal übersieht, dass David nicht nur den Philister sieht, sondern er hört auch noch, der König hat einen Preis ausgesetzt auf den Kopf des Philisters. Und es ist ein stattliches Preisgeld. Die Königstochter, märchenhafter Reichtum und das größte Steuererlass. Er muss noch nicht mal mit dem normalen 75% Steuersatz dann seine Siegesprämie versteuern und den Rest dann für die Hochzeit draufgehen lassen, sondern er ist auch von diesen Sachen befreit und noch nicht nur er, sondern auch noch seine ganze Sippe. Und ich meine, so eine Familie, das waren damals locker mal eben 120 Leute oder sowas, die hatten richtig, richtig große Familien. Und ich kann mir vorstellen, dass in Davids damals vielleicht noch nicht ganz so heiligen Kopf die Rechenmaschinen gerattert haben und er sich gedacht hat, okay, Steuererleichterung, es lohnt sich. Und dann, solchermaßen motiviert, geht David los und zieht in den Kampf. Und wenn euch das ein bisschen vorkommt wie im Märchen, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass die Märchen, also Gebrüder Grimm und wie sie alle heißen, sich davon haben inspirieren lassen, wenn sie ihre Geschichten geschrieben haben davon, also sie kamen natürlich aus dem Volksmund, aber man hat es natürlich auch ein bisschen bearbeitet aufgeschrieben, sich von dieser Geschichte haben inspirieren lassen, wenn sie wieder einen Drachentöter ins Feld geschickt haben, der für seine Dienste das halbe Königreich und die Tochter des Königs gekriegt hat. Und nur ist es ja so, ich habe da so eine etwas, das ist Stärke und Schwäche zugleich. Wenn ich sowas lese und darüber nachdenke und bete, dann komme ich immer auf ganz komische Querverweise. Und ich dachte mir, nirgendwo in der Bibel und auch nirgendwo in diesen ganzen Märchengeschichten steht etwas davon, wie denn eigentlich diese Königstochter beschaffen war. Sowohl vom äußeren als auch von inneren Werten her. Und man stellt sich das immer so vor, wie dass die Frau wunderschön ist und dass es sich lohnt, für sie einen Drachen zu töten. Aber das sagt ja eigentlich gar keiner. Möglicherweise ist ja die Tochter des Königs so eine, die man auch wirklich nur dem erstbesten hergelaufenen Drachen oder Riesentöter anbieten kann. Und auch das nur, wenn man noch das halbe Königreich drauflegt. So. Und ein Steuererlass, genau. Und ich meine, das muss nicht sein, aber vielleicht ist das tatsächlich so, dass zwischen dem Drachen bzw. Riesentöter und seinem Reichtum bloß der Drache und die Frau stehen. Aber vielleicht ist es auch ganz anders. Und ich meine, wir bleiben einfach mal in der Vorstellung, es hat sich gelohnt. Königstochter hat alles zu bieten, was Riesentöter eben attraktiv finden. Und es lohnt sich, diese ganze Sache auf sich zu nehmen. Mann, und ich bin echt das erste Mal, als ich glaube ich, in einer Predigt von irgendjemand anders gehört, und als ich das dann noch nachgelesen habe, echt, ich war schockiert. Also so ein bisschen zumindest. Weil ich dachte, Mann, kein Mann Gottes wird sich von solchen schnöden Sachen wie einer Belohnung treiben lassen, Gottes Reich zu bauen. Es muss doch eigentlich reichen, dass wir es für den Herrn machen. Und es kann doch gar nicht sein, irgendwie, dass man sowas wie eine Belohnung braucht und dann gerade auch noch so eine wie im Fall von David, also wenn man das jetzt mal richtig subsumiert, dann ist das Sex und Geld. Und das ist das, was den Mann treibt, mit 5 Steinen ausgerüstet zu Goliath zu gehen und ihn umzubringen. Aber je weiter ich dann darüber nachgedacht habe, und Alex fragt dann auch noch so, ja, was interessiert euch Männer denn sonst noch? Und ich sagte, Autos. Ich wollte eigentlich die Predigt heute aufnehmen lassen, weil mir die am Freitag zu lustig war. Aber es wird immer schlimmer. Ja, und da habe ich noch so ein bisschen weiter drüber nachgedacht und werde jetzt auch mal wieder ernst. Und es ist tatsächlich so, dass auch im Neuen Testament die Bibel voll davon ist, was man an Belohnungen kriegt. Und dass eigentlich das Wort Belohnung taucht so wörtlich nicht auf. Aber es ist immer wieder von Belohnungen und Preisen aller Art die Rede. Über Jesus heißt es, Hebräer 12, Vers 2 müsste es, glaube ich, sein, müsste er nochmal Konkordanz bemühen, aber da heißt es, dass er das Kreuz ertrug, um der vor ihm liegenden Freude willen. Das heißt also, die Kreuzigung war natürlich auch nicht so seine Sache. Und die ganze Zeit hat er daran gedacht, irgendwie, dass es sich lohnen wird, gekreuzigt zu sein, weil danach in Ewigkeit Herrlichkeit sein wird. An anderer Stelle sagt er, da habt ihr mit Sicherheit Wolfgang einige Male schon drüber reden hören, sagt Jesus selber, dass wir irgendwann mal zu ihm kommen in den Himmel und dann Gott sagen wird, ei, du guter und treuer Knecht, du hast das alles gut gemacht, tritt ein in die Freude deines Herrn. Also auch da wieder ist von einer Belohnung die Rede, die man kriegt, irgendwie nämlich Gottes Zufriedenheit, wenn man einfach so lebt, wie Jesus sich das vorstellt. Dann spricht Paulus davon, dass unser Leben ja so einem Kampf in der Kampfbahn gleicht und dass wir doch so laufen sollen wie jemand, der sich bemüht, den Preis zu kriegen. Dann ist in der Offenbarung davon die Rede, in den Sendschreiben an die sieben Gemeinden, taucht eigentlich immer wieder dieser Satz auf, wer überwindet, der bekommt dieses und jenes. Also auch da wieder, wer überwindet und Jesusmäßig lebt, der kriegt etwas von Gott. Es gibt tatsächlich Belohnungen für solche Sachen und das ist in der Bibel nicht klein geschrieben und kein Thema, das irgendwo versteckt ist, sondern es ist tatsächlich ein großes Thema, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dass es Belohnungen gibt und dass es Dinge gibt, die uns motivieren können, etwas für Gott zu machen. Und ich meine, dass es vielleicht nicht in jeder Lebensphase das Entscheidendste ist. Also als ich gerade Christ geworden bin, da habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass man für irgendwas belohnt werden sollte oder so, sondern es war einfach, dass Gottes Gegenwart mir schon Belohnung genug war und die Aussicht darauf, irgendwann im Himmel in eine Wohnung einzuziehen, die Jesus seit 2000 Jahren vorbereitet, das war auch irgendwie richtig klasse. Aber ich hätte nicht daran gedacht, irgendwie dass man irgendeinen zusätzlichen Motivationsfaktor braucht, um den Weg Jesu zu gehen. Und mittlerweile, wo ich ein bisschen älter geworden bin und mich manchmal auch so fühle, merke ich, dass es gar nicht so unwichtig ist. Weil man immer wieder mal in Phasen reinkommt, wo man sich ganz ernsthaft fragt, warum mache ich das hier eigentlich alles? Warum lege ich mich Jahr für Jahr mit neuen Riesen an? Warum kämpfe ich immer noch irgendwie gegen die Sachen, gegen die ich vielleicht schon so lange kämpfe? Warum gehe ich durch alle Enttäuschungen, die das Leben manchmal so mit sich bringt? Warum investiere ich in Leute, die mich nachher verraten? Warum bringe ich Opfer für Gottes Reich? Und manchmal ist es tatsächlich so, dass die Frage, also entschuldigt meine Ehrlichkeit, aber dass die Frage gar nicht so leicht zu beantworten ist. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass es nicht reicht, das zu wissen, was man irgendwann mal gewusst hat oder was in der Bibel steht, sondern es ist tatsächlich manchmal so, dass diese Fragen ganz schön dringend werden und dass, wenn nicht der Glaube, so doch mindestens die Freude und Leidenschaft für Gottes Reich davon abhängen, dass man die Frage beantworten kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei David irgendwie genau das Gleiche war, dass er in die Senke reinkommt und dann kommt der Philister auf ihn zu und wirft seinen Schatten schon 6 Meter voraus. Und dass David sich vielleicht auch auf einmal gedacht hat, meine Güte, wofür mache ich das eigentlich? Und dann, ach ja, Steuerbefreiung. Hey, und genauso ist es bei jedem von uns. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass jeder, der eine Weile auf dieser Welt ist, Enttäuschungen erlebt. Dass auch jeder, der mit Gott lebt, es erleben wird, dass Frustrationsphasen kommen und dass es so Momente gibt, wo Gott ewig weit weg zu sein scheint und dass leider gerade oft die Momente sind, wo wir meinen, ihm am allernötigsten zu brauchen und seine Gegenwart am nötigsten zu brauchen. Und dass es diese Situation gibt, wo du total verletzt bist und trotzdem treu an dem festhältst, was Jesus dir gesagt hat und wo du, wenn du es zulässt und nicht irgendwie so deine fromme Maske trägst, aber wo du, wenn du es zulässt, wirklich dir die Frage stellen musst, warum zum Geier mache ich das eigentlich? Warum gehe ich durch diese ganzen Sachen durch? Und ich stelle fest, dass es super gefährlich ist, der Frage auszuweichen und sie nicht zu beantworten. Weil du nur eine begrenzte Anzahl von Zeit leben kannst und leidenschaftlich sein kannst, ohne genau zu wissen, warum du es eigentlich machst. Wenn Leute richtig ausbrennen, dann liegt es eigentlich ganz, ganz oft wieder daran, dass sie Ewigkeiten oder Jahre zumindest irgendwie weitergelaufen sind, obwohl sie eigentlich nicht mehr daran geglaubt haben, dass es Sinn ergibt, was sie tun, obwohl sie eigentlich diesen Ruf Gottes und die Berufung gar nicht mehr so richtig gespürt haben, aber sie haben einfach weitergemacht, sind einfach weiter gegangen, sind über die Jahre dann vielleicht zynisch und bitter geworden, weil sie einfach nie sich die Zeit genommen haben, solche Fragen zu beantworten. Und das ist gefährlich, das ist echt gefährlich. Die Antwort auf solche Fragen ist super, super wichtig. Und ein Grund, warum das gerade jetzt für dieses Jahr eine visionäre Predigt ist, ist, dass wir uns für nächstes Jahr einiges vorgenommen haben und dass ich ganz sicher bin, dass viele von uns sich irgendwann im Laufe der nächsten 6 bis 8 Monate die Frage stellen, warum tun wir das eigentlich? Warum tun wir uns das an? Auf einmal ist man in neuen Räumen drin, die so groß sind, dass alles familiäre Gefühl vielleicht erstmal weg ist. Man sitzt da und es ist nicht mehr so wie heute an so schönen vollen Sonntagen, die uns gleichzeitig nerven, aber auch eigentlich ganz gut gefallen. Es ist nicht mehr so, dass du den Schweiß deines Nachbarn riechst und diese ganze Kuscheligkeit hast, sondern auf einmal ist dein Nachbar, ja, 10 Meter weit weg ist übertrieben, aber nicht mehr so ganz nah neben dir. Und dann wird das ganze Ding wachsen und auf einmal merkst du, Mensch, ich gucke mich um und ich kenn überhaupt keinen mehr. Vielleicht können wir mal so Gang-T-Shirts einführen, wo drauf steht, wer wirklich hier von Jesus Freaks Remscheid ist und wer zu den Leuten gehört, die anders sind als wir. Ich mal ganz, ganz neutral ausgedrückt. Und ich glaube, dass wir es uns einfach, oder auch bei den Umbauarbeiten, ich glaube, wir werden es uns manches Mal fragen, ob nicht der Kultschock ausgereicht hätte und ob es sich wirklich lohnt, irgendwie das alles auf uns zu nehmen. Und ich stelle mir diese Frage ja auch selber. Das ist eigentlich jedes Mal, wie wenn ein neues Abenteuer beginnt, stellt man sich solche Fragen. Und ich meine, die Antwort für mich eigentlich da schon gefunden zu haben, nämlich jedes Mal, wenn ich mich frage, warum muss ich jetzt eigentlich schon wieder hier über Bauplänen und sowas brüten, dann denke ich daran, dass wir eine verdammt große Vision haben. Und dass wir gesagt haben, wir wollen in Remscheid und Umgebung eine starke christliche Szene von Menschen bauen, die Jesus nachfolgen, ohne dabei ihre Identität zu verlieren. Und wenn ich da denke an Remscheid und Umgebung, dann denke ich nicht an 120 Leute, die wir am Wochenende im Gottesdienst haben. Dann denke ich immer wieder dran an Tausende von Leuten, die wir am Wochenende im Gottesdienst haben. Dann denke ich daran, dass wir es vielleicht mal hinkriegen. Ich habe immer noch so diesen alten Traum, dass wir Gottesdienste im Autokino machen können. Dass wir da eine große Leinwand und dann Predigtübertragung und alle Leute sitzen da irgendwie in ihren Autos, haben ein paar Cracker und irgendwie so diesen komischen Radioempfänger da und man hört die Predigt da drin. Und das nicht bloß an den festgesetzten Gottesdienstzeiten, sondern 24 Stunden am Tag ist das Autokino offen und man kann irgendwie das Wort des Herrn hören. Oder dann denke ich irgendwie an Radio und Fernsehen und dann alles mögliche andere. Und da dran, wie das Jesus wirklich Tausende von Leuten errettet. Und dass es nicht so ist wie im Moment, wie wo sich vielleicht 5, 6 oder sowas mal im Jahr bekehren, wenn es ein gutes Jahr gewesen ist. Also, sondern dass wirklich irgendwie eine Stadt verändert wird. Und es ist bei mir zumindest so, dass je länger ich darüber nachdenke und gerade wenn ich zwischendurch mal die Augen zumache und mir vorstelle, wie das sein wird, im neuen Kultschock auf der Bühne zu stehen und da 250 Gottesdienstbesucher irgendwie da vor mir zu sehen, ey, dann habe ich immer wieder das Gefühl, dass ich weiß, warum ich es mache und dass es sich lohnt, das zu machen. Und ich glaube, dass es einfach für uns als Gemeinde und auch für jeden Einzelnen extrem wichtig sein wird, Visionen am Brennen zu halten. Du musst selber wissen, wofür du es machst, aber wir müssen auch als Gemeinde wissen, wofür wir es machen. Es geht nicht irgendwie, dass Dinge sich verselbstständigen. Ich finde, das ist eine der traurigsten Sachen am Glauben überhaupt, dass es möglich ist, Sachen zu machen, weil man sie immer schon gemacht hat und gar nicht mehr den Sinn dahinter zu verstehen. Und wenn Leute morgens ihre stille Zeit machen und ihren Neukirchner Andachtskalender lesen, aber gar nicht mehr wissen, warum eigentlich und auch mit dem Herzen gar nicht mehr dabei sind, ey, dann ist das eine Katastrophe. Und ich finde, eigentlich noch größer wird die Katastrophe da, wo es Gemeinden gibt, die das Gleiche machen, was sie immer schon gemacht haben. Die immer noch irgendwie die Liederbücher von vor 45 Jahren haben und aus denen dann immer noch singen und das Gleiche machen wie ihre Eltern und Großeltern und Urgroßeltern vor ihnen und gar nicht mehr wissen, warum sie eigentlich da sind. und gar nicht mehr irgendwie wissen, dass sie eine Vision haben und dass sie einen Auftrag von Gott haben und in deren Herzen es vielleicht auch gar nichts mehr macht, wenn sie darüber nachdenken, dass sie etwas tun könnten für Jesus und dass sie eine Frucht sehen könnten. Das ist echt eine Katastrophe. Ich glaube, das ist verschwendetes Leben und das darf eigentlich nicht so sein. Und ich möchte gerne, dass eigentlich bei jedem von uns so ein Feuer da ist. Dass es im ganz Persönlichen ist. Dass es uns etwas bedeutet, dass Jesus irgendwann mal zu uns sagen wird, hast du richtig gut gemacht. Egal wie viel Mühen da waren, egal wie schwierig es war, aber du hast es richtig gut gemacht. Und du bist an diesem Moment und du siehst Jesus in die Augen und du weißt auf einmal, alles hat sich gelohnt. Egal was früher war, alles hat sich gelohnt. Für diesen einen Moment. Oder was auch immer es ist halt, was dich zum Klingen bringt, was dich anzündet und was dich motiviert. Aber du kannst es dir nicht leisten, dass das Feuer ausgeht und dass du es nicht mehr vor dir siehst und dass es dich nicht mehr motiviert. Und ich würde gerne mit uns beten. Ich glaube, das ist so das passende Ende für so eine Predigt. Einfach, dass Gott den Traum in uns wieder hervorholt, wenn er eingeschlafen ist. Oder ihn noch mehr zum Brennen bringt, wenn er eh schon da ist und brennt. Und dass Jesus uns als Gemeinde auch auf ein Ziel ausrichtet, dass jeder von uns bereit ist, um wieder dafür zu leben, dass Gottes Reich sich ausbreitet, dass wir die Leidenschaft haben und den Traum haben, viele Menschen zu sehen, die durch das Evangelium verändert werden. Und dass uns diese Sachen nicht mehr kalt lassen, aber dass auch keiner von uns mit so einem Gefühl hier durch die Gegend läuft, dass er sich permanent fragen muss, warum mache ich das eigentlich? Es ist nicht möglich, Leidenschaft zu haben, ohne zu wissen, warum du es machst. Halleluja. Ich werde mal eben kurz noch ein bisschen in Sprachen beten. Wenn du eine Auslegung hast, dann komm einfach vorbei nachher. Und wenn es deiner Theologie widerspricht, dann ertrag es. Kuria Bashien, Triala Hereke, Triala Montriala Shelia, Kalea Siriala Mechent, Triala Lukula Shelia, Montriala Vatien, Triala Shentrike, Sihala Mekura Pufiesto, Shelia Mahala Kiriala Mantriala Thlukania Sietria, Malantiria Shikelia Huasientrias. Herr, ich danke dir dafür, dass was Großes vor uns liegt. Gott, ich danke, dass wir alle Menschen sind, die eine Berufung haben und dass wir auch eine Gemeinde sind, die eine Berufung hat. Gott, und ich bete, dass Gott, mir, dass das Feuer in uns nicht ausgeht, Herr. Gott, dass das Feuer in unserer Gemeinde nicht ausgeht, aber auch in jedem Einzelnen nicht. Gott, ich bete für jeden, der jetzt hier ist und der gestresst und genervt oder sonst etwas ist. Gott, ich bete, dass du ihn oder sie wieder neu ausrichtest auf dich. Und dass du zeigst, warum er oder sie es macht, ja. Jesus, ich danke, dass es sich lohnt. Danke dir, dass du das Kreuz ertragen hast, um der vor dir liegenden Freude willen. Gott, ich bete, dass wir Menschen sind, die genauso leben. Halleluja, Buschchen. Aber wir werden heute nichts mit dem Gebetsteam machen, also eher mal die schwierige Variante, wenn dich das anspricht und du sagst, dass du neues Feuer brauchst und das Vision wieder neu erstehen muss und so, dann bitte ich dich doch einfach mal aufzuzeigen und wir gucken rum und jemand neben dir wird dir die Hand auflegen und für dich beten. Aber trau dich auch, das zu machen.